Hallo Leute, herzlich willkommen zum Kraftclub Podcast. Es geht weiter mit dem Coaches Talk mit Markus Krümmer. Wir haben in der letzten Folge aufgehört bei Grundlagenausdauer für Gewichtheber und warum Gewichtheber Grundlagenausdauer brauchen, um auch mal, wenn es an mehr als 3 Wiederholungen geht, da auch die Pumpe zu haben. Weiter geht's mit dem Talk. Viel Spaß euch. Danke fürs Zuhören. Lasst uns ein Feedback da. Wenn ihr uns besonders unterstützen wollt, geht auf unserem Patreon. Ihr findet den Link auf unserer Insta-Seite. Und viel Spaß bei der Folge.
Nehmen wir zum Beispiel eine Pyramide bei den Squats. 10, 8, 6 und dann wieder zurück. 8, 10. Dann wird ein Athlet besser durchkommen, wenn er eine gewisse Grundlagenausdauer hat, hat eine bessere Regenerationsfähigkeit, nicht nur zwischen den Sätzen, sondern auch zwischen den Trainingseinheiten. Daher kann auch ein Gewichtheber mal atmen, natürlich jetzt nicht extrem hochintensiv, eher ja, 30 bis 45 Minuten moderat, so leicht ins Schwitzen kommen, nebenbei reden können, können jetzt auch, was ja angesagt ist, Nose Breathing, Mund geschlossen halten, durch die Nase atmen, um dadurch die Geschwindigkeit, den Pace zu steuern. Das muss natürlich als Gewichtheber auch nicht unbedingt laufen sein, mit 105 Kilo da durch die Gegend stampfen. Sämtliche Optionen mit Rubergerät, Bike, Ski-Erg, leichte Bewegung around the world, alles mal durchbewegen. Also da kann man ja sich wirklich viel aus dem Crossfit nehmen. Also auch so ein Crossfitter ein bisschen das Gefühl hat, er ist noch am Crossfit dran und wird jetzt nicht total auseinanderfallen und keine Ausdauer mehr besitzen. Also das hilft auch viel für die Psyche. Also so eine Einheit sollte schon einmal in der Woche dabei sein und dann ganz klar restlichen Einheiten Fokus auf Gewicht heben.
Und turnerische Grundlagen.
Genau. Als mein ja, optimaler Athlet, den ich betreuen möchte, will sich schon in erster Linie im Gewichtheben verbessern. Logisch. Deswegen fragt man mir an, hier, ich reiße aktuell 105 Kilo, ich möchte langfristig hin auf die 120, kannst du mir helfen? Da muss man natürlich erstmal sich absprechen, kennenlernen, stimmt die Chemie, stimmen die Voraussetzungen, hat er Zugang zu einem Langhandel, kann er ausreichend auch Zeit investieren fürs Training, wie ist der Background, hat er schon eine gewisse Vorbelastung und dann ist natürlich wirklich das Optimum Off-Season mal 3 bis 6 Monate Zeit nehmen und alles ins Weightlifting reinstecken mit dieser einen Grundlagenausdauereinheit pro Woche und dann kann man dann 2 Zyklen fahren, so ein Zyklus geht 16 Wochen plus minus 2 Wochen. Gibt es auch immer einen Belastungswechsel. Mal 2 hohe Wochen, dann Deload. Oder hinten raus bei dem Zyklus, wenn es dann wirklich im submaximalen Bereich zugeht, dann ist auch oft gängig ein 1-1-Rhythmus. Eine Woche hoch, eine Woche Deload. Und dann baut man da über die 16 Wochen hinweg ja, die Form schön auf. Am Anfang ganz klar viel Positionsarbeit, verschiedene Positionen halten, dass die Positionen erstmal klar sind. Dann versucht man die Positionen zu verbinden, macht auch viel Tempoarbeit, Squats, 3 runter, 2 unten halten. Also richtig stark werden, relativ hohes Volumen für einen Gewichtheber am Anfang. Wirklich dann mal über 5 Wiederholungen bei den Squats, Pulls und so weiter. Und dann über die Wochen hinweg nimmt das Volumen ab. Die Intensität steigt.
Ja, das wollte ich gerade sagen, wenn du von Deload sprichst, dann ist es ja kein Deload im klassischen Sinne, was wirklich 50% Intensität und 50% Volumen ist, sondern es bezieht sich ja für einen Zyklus im Gewichtheben ja primär auf das Trainingsvolumen, also auf
die Gewichtheben. Genau, ja. So ein typischer Wert ist da 30% weniger Volumen. Vielleicht hat man 1, 2 oder 1 Einheit weniger in der Woche. Spart dadurch schon mal ein paar Wiederholungen, dann macht man vielleicht statt 5 bis 7 Sätze nur 4, 5 Sätze in einer Übung und dann nutzt man so die Zeit von Montag bis Donnerstag, um wieder frisch zu werden, psychisch, physisch und dann war oft gang und gäbe bei uns am Freitag so ein kleiner, ja, nicht Max-Out, aber schon ein tougher Freitag. Klar, hinten raus Richtung Wettkampfphase braucht man das auch unbedingt, dass man Freitag oder Samstag mal die Belastung kombiniert hat, Reißen und Stoßen in einer Einheit. Und das ist natürlich perfekt angebracht in so einer Deload Week. Das unterschätzen viele. Man denkt, so ein Gewichtheber, nur zwei Übungen beim Wettkampf, Reißen drei Versuche, Stoßen drei Versuche. Aber das schlaucht so sehr. Und wenn man das nicht über Wochen, Monate aufgebaut hat, dann sieht man oft, dass so ein Athlet einbricht nach dem Reißen. Reißen schon das ganze Potenzial rausgeschossen, Akku ist leer. Dann bringt man vielleicht noch ein, zwei Versuche im Stoßen rein, aber ruft längst nicht das ab, was man eigentlich im Training realisiert hat. Also eine Belastungsverträglichkeit, eine Wettkampfbelastungsverträglichkeit herzustellen, das dauert mehrere Wochen und muss man dann halt auch über wettkampfnahes Training auch schaffen.
Mhm. Um da den Bogen zum Crossfit zu schlagen, wie hältst du in einer Aufbauphase die Belastung für Workouts? Also wenn wir jetzt reingehen, Barbell-Cycling, bestes Beispiel, lass uns Grace, Isabel, Amanda zerlegen, so was jetzt wirklich olympisches Gewicht geben ist. Gut, Amanda nicht unbedingt in so einem hohen Wiederholungsbereich, aber Isabel 30 Snatches for Time, so 61 Kilo, ja, 135 Pfund, 43 Kilo für die Ladies, wer X geht, auch gern gesehen in schwereren Varianten. Würdest du in Vorbereitung, weil so eine Sachen sind da wirklich Barbell Cycling, ist halt Effizienz, die man nutzt, weil man die Grundlagen in der Offseason aufgebaut hat, würdest du da prozentbasiert rangehen vom Rep Max oder würdest du versuchen, die Workouts einfach zu testen, dann drumherum zu bauen und dann zu retesten, um zu sehen, wie man besser geworden ist?
Der Großteil des Programmings, was ich anbiete, ist ja wirklich so ausgelegt, dass das in dem Moment ein reiner Gewichtheber ist, der sich absolut spezialisiert und für 3 bis 6 Monate auf das eine Ziel hinarbeitet: Ich will so viel wie möglich reißen und ich will so viel wie möglich stoßen. Das ist das Hauptziel. Und dementsprechend ist gar nicht so viel das CrossFit-spezifische enthalten. Ich habe auch jetzt in den letzten Jahren schon viele Workshops in verschiedenen Boxen gegeben. Und da musste man natürlich schon den Transfer schaffen zum CrossFit. Und beim CrossFit, ein Klassiker ist Grip and Rip. Man hat nicht immer wie bei einem Gewichtheber auf der Bühne eine Minute Zeit, das Setup zu wählen, sondern das muss zack in einer halben Sekunde muss das sitzen.
Das wird sofort einspannen können. Ne?
Genau.
Das geht ja auch über die Wiederholung.
Ja, das muss man üben. Dann, was du schon gemeint hast, Touch and Go. Man kann jetzt nicht die einzelnen Wiederholungen verbinden. Wenn das Gewicht relativ leicht ist, dann muss man das flüssig miteinander verbinden. Touch and Go, Schultertor, Overhead, Touch and Go, Snatches, Cleans. Da ist auch wieder die Besonderheit, bei einem schweren Clean setzt der Gewichtheber natürlich die Füße, springt von ungefähr Hüft- in Schulterbreite. Aktive Knie-Hüftstreckung, man sieht einen Jump, der Fuß wird hart gesetzt. Bei leichten Touch-and-Go-Cleans wäre das natürlich ein Nachteil, wenn ich immer wieder die Füße nach außen springen, wieder zusammennehmen, nach außen springen, zusammennehmen und so weiter. CrossFit-spezifisch oder sportartspezifisch wäre dann schon, dass man klar auch ein bisschen springen kann, aber eher dann am Ort springt.
Und quasi die Zehen auf den Boden lässt und nur die Fersen hebt.
Genau. Dass man halt jedes Mal die halbe Sekunde spart, um wieder die Füße zusammenzunehmen. Das sind so sportartspezifische Dinge für CrossFit. Grip and Rip, Touch and Go. Das muss natürlich auch trainiert werden. Und das wird dann, wenn der Wunsch da ist, kann man das natürlich einbauen. Und da könnte man, wenn man jetzt sich Isabel nimmt mit 30 Snatches, könnte man auf der einen Seite versuchen, den Maximalwert zu steigern.
Das relativiert ja wieder die Last, die man zu bewegen hat auf die Wiederholungszahl.
Genau. Und auf der anderen Seite könnte man Volumen aufbauen über ein EMOM, dass man mal nicht nur 30 Wiederholungen absolviert, sondern vielleicht da aufbaut 35, 40, 45, 50. Dann kann man auch mit Vorbelastung arbeiten, sich Burpees over the bar machen, dann Snatche. Also wenn der Wunsch beim Athleten da ist, kann man einbauen. Die meisten sind da ja schon gut. Mhm. Die kennen das. Und beim CrossFit beobachtet man auch oft noch, gerade bei Touch and Go, dass der Hintern ein bisschen höher ist. Dann sind die Knie halt nicht so weit vorne. Ich mache mehr aus der Rückseite. Das muss man dann auch erstmal wieder so einem Crossfitter beibringen, der sich rein jetzt auf Snatch konzentrieren will. Kommen viele Jungs zu mir, heben das erste Mal Snatch und sieht man schon selbst bei einem leichten Gewicht. Der Hintern ist extrem weit oben. Zusätzlich wird er dann noch hochgerissen. Der Blick ist nach unten. Und mit so einer Position kann man natürlich gut Isabelle bewältigen. Das ist ja ein relativ leichtes Gewicht. Wenn ich dann bei 110 mit Gesäß oben, Blick runter zwischen meinen zwei Füßen, da an der Hantel ziehe, die lacht mich dann aus. Dann sieht man halt das klassische Hintern wird hochgerissen und dann wird die Hantel vorne rausgeschleudert. Da muss man dann auch die Crossfitter ein bisschen umprogrammieren, Gesäß tief aus den Beinen heben, auf eine Parallelverschiebung achten, sprich der Rumpfwinkel ist beim Start, wenn die Langhantel am Boden liegt, identisch zu dem Rumpfwinkel, wenn die Langhantel über dem Knie ist. Aus den Beinen heben, um dann in einer guten Position zu sein für die Hüftstreckung. Das sind so die Feinheiten. Muss man schon differenzieren. Mache ich jetzt gerade CrossFit, ballere ich 30, 60 Wiederholungen an der Hantel oder will ich gerade im 90 oder 100% Bereich schwer heben? Ein bisschen unterschiedlich. Mhm.
Natürlich ist es immer ein Vorteil, was wir eingangs schon erwähnt hatten, da stark genug zu sein bzw. Kraftüberschuss zu haben, auch grundsätzlich fürs Gewichtheben und dann demzufolge natürlich auch fürs CrossFit, wenn man sich das anguckt. Selbst die reinen Heber, wenn wir jetzt hier die leichteren Chinesen uns angucken, haben halt, was haben die, 40 Kilo Vorlauf auf ihre Frontkniebeuge zum Stoßen. Deswegen sieht das halt spielerisch aus.
Die Beine und der Rücken, die können nie stark genug sein. Also da gibt es kein Limit. Immer drauf, das hilft. Ja, was wollte ich jetzt noch sagen? Dome?
Weiß nicht, Markus, aber was mich interessieren würde, wäre, wir hatten ja den German-Vorgang schon angerissen, dann warst du ja lange Teilnehmer am Austrian Champions Day, der jetzt leider anscheinend komplett gecancelt wurde, aufgrund des Wegfallens der umherliegenden Messe. Du warst vor 2 Jahren in Ägypten im Malfit, hast da auch ganz gut abgeräumt.
Austrian Champions Day, muss ich sagen, super Veranstaltung. Immer gern nach Salzburg gereist. Das war, wie du jetzt schon meintest, innerhalb einer Messe. Man hatte also wirklich immer viel Publikum. Die Leute sind da durchgelaufen, haben mal 10, 15 Minuten zugeschaut. Und so ging das den ganzen Tag. Eine große Messehalle. Kurze, knackige Events. 2 Tage mit jeweils 3 Workouts. War cool. Da muss ich auch jetzt wieder ein bisschen ausholen. Das erste Jahr hingefahren, 6 Events, 3 gewonnen. Und dann waren wieder so 2 klassische Workouts, wo ich ziemlich weit hinten gelandet bin. Da war irgendwas mit Burpees und so weiter. Habe ich im ersten Jahr auf dem 4. Platz geschafft. Nächstes Jahr 3. Platz. Das Jahr drauf 2. Platz. Und nach 4 Jahren endlich 1. Wie aus dem Film, 4., 3., 2., 1. Richtig cool.
Durchgebissen bis nach oben.
Ja, dran geblieben, die Schwächen irgendwie beseitigt, versucht konstant zu arbeiten und dann auch klar irgendwo Glück gehabt und das Ding gewinnen können. Elfit genauso nach Ägypten geflogen und die Empfehlung kam ja auch ein bisschen von dir. Du warst da, glaube ich, 1 Jahr zuvor.
Ja.
Genau.
Hätte mich auch qualifiziert, aber aufgrund eines Mietnomaden konnte ich ja nicht fliegen. Ja, das war schön.
Das Leben schreibt verrückte Geschichten, genau.
So ist es.
Elfit auch cool. Da waren ja wieder Regionals-Athleten dabei, aber auch schöne, schwere Events und auch viel mit Schlittenschieben und Seilklettern. Der erste Tag war auf einer Urlaubsinsel, also die haben richtig großen Aufwand betrieben. Und ja, dort irgendwie auf den zweiten Platz gekommen. Gab es 2000 US-Dollar Preisgeld, also richtig feine Sache. Und das war dann auch der letzte Wettkampf im CrossFit, der letzte offizielle vor Ort, weil das Alter, das nagt an einem, jetzt bald 35, die Konkurrenz ist ja stellenweise 10 Jahre jünger, sind halt so wie damals ich Student, haben da zwei, drei Vorlesungen, trainieren zwei bis dreimal am Tag, ballern, ballern, drehen da durch. Man muss jetzt mittlerweile so viel Aufwand betreiben, so viel Volumen absolvieren. Die Leute, die können endlos rudern, biken, laufen. Wer gut sein will bei den Throwdowns, muss jetzt auch in den Schwimmskill investieren, weil das kommt jetzt auch immer häufiger. Das ist wieder das Thema, ein Event beim Wettkampf, irgendwo hintere Platzierung, schon ist es mit Top 5 durch. Und ja, das sind so Sachen, Konkurrenz ist zu jung, irgendwo ist nicht mehr die Bereitschaft da, alles zu investieren, um jeden Preis noch irgendwie ein paar Wiederholungen besser zu werden. Beispiel Karen, ein Beginner, er absolviert die 150 Wallballs vielleicht in 15 bis 20 Minuten. Bei 15 Minuten wären das 10 pro Minute, das ist schon tough. Für 15 Minuten lang. Für einen richtigen Beginner, da wackeln die Beine. Dann irgendwann steigert man sich, dann ist auf 10 Minuten und dann kommt man so langsam in die leistungsorientierte Region und macht das Ding unter 7, vielleicht unter 6. Drei, vier Sätze und dann ist man da durch. Und dann frage ich mich halt, okay, jetzt mache ich Karen in 5,40. Jetzt muss ich wieder 2 Monate trainieren, um Karen 5,30 zu absolvieren. Ist es das wert? Und dann gibt es ja noch andere, die machen das noch mal schneller. Jetzt vor kurzem CrossFit Mayhem mit Rich Froning, die hatten eine 10-Minuten-Challenge, Wallballs, und da haut Rich irgendwas 240, 250 Wiederholungen in 10 Minuten raus. Brutal.
Das ist ja nicht
Einfach irre.
ganz, das ist ja nicht ganz nur 5 Minuten Karen, ne? Ja, so Emma.
Übel. Genau. Und Leben hat halt jetzt noch so viel mehr zu bieten. Man kann die Welt bereisen, was ich jetzt auch mit meiner Freundin von Januar bis April tatsächlich gemacht habe. Ich habe Bock, in der Küche zu stehen, mal nicht nur das Standardessen, Reis, Kaisergemüse, Hähnchenbrust zu kochen, sondern da mich zu entwickeln. Es gibt so viele Bücher. Also irgendwo das Training zurückzuschrauben, 4 bis 5 Einheiten. Da ohne geht es nicht, das wird nie möglich sein. Man wird sich da immer ein Projekt rausziehen. Und aber auch, was wichtig ist, das gesammelte Wissen, die gesammelte Erfahrung anwenden, weitergeben. Und da ist so aktuell das Projekt Stronger World, die Welt ein bisschen stärker machen. Das bedeutet nicht, dass unbedingt einer da jetzt von 115 auf 120 Kilo Snatch sich steigern muss, sondern einfach, dass man möglichst viele Leute erreicht und die mit ihrem Körper was anfangen, da wirklich einen Widerstand überwinden, weil aktuell ist ja der Trend so, viele bewegen sich gar nicht mehr oder suchen keinen Widerstand. Einfachste Beispiele. Man nimmt den Fahrstuhl, man nimmt die Rolltreppe, Drive-In, online bestellen, selbst Rewe bietet jetzt sowas an, dass dein Einkauf nach Hause geliefert wird, keiner trägt mehr eine Einkaufstasche. Alles wird so soft, so weich, alles ist so bequem, also das ist verrückt. Und da ein bisschen was zurückzugeben, die Leute zu pushen und einfach stärker zu machen. Man sagt ja auch so schön, stronger people are harder to kill. Das war doch ein großes Thema bei euch in CrossFit Magdeburg, oder?
Das war vor ein paar Jahren ein ganz, ganz großes Thema, aber die Geschichte ist schon lange vorbei.
Ja. Darf man natürlich jetzt nicht verwechseln, stronger people mit ja, hoher Intensität, ich bin eine brutale Sau und mache Double Murph mit 30 Pfund Weste. So ist es natürlich auch nicht gedacht. Schon smart den Körper pushen.
Ja, Einfach mal 100 Kilo Schulter drücken.
Ja, zum Beispiel. Ganz solide. Ja, den Körper weiterzuentwickeln. Und nicht nur den Körper, sondern auch in allen anderen Lebenslagen. Wir sagen ja auch schon immer so oft, hypertrophieren. Und nicht nur Muskelwachstum, sondern privat hypertrophieren, finanziell hypertrophieren, sozial, mental. Da gibt es so viel. Also man muss nicht nur immer sich auf die eine Sache, Bizep Curls, konzentrieren und mein Bizeps soll hypertrophieren, sondern es ist doch auch schön, wenn ich mal den Skill Kochen hypertrophiere und dann Freunde überrasche und ein schönes Menü zaubere. Das, oder wie siehst du das doch?
Das ist eine schöne Idee, Markus. Also, wer bei Markus ins Coaching geht, könnte damit überrascht werden, dass Markus den nächsten Kochbuch schreibt und das seinen Athleten zur Verfügung stellt.
Hypertrophie in jeder Lage.
Kochen für Hypertrophie.
So sieht's aus.
Herrlich. Markus, um ein bisschen, ein kleines Stück zurückzurudern in die CrossFit-Geschichte nochmal. Du hast ja immer gern deine Probleme mit Burpees gehabt. Ich kann mich noch an einen Workout erinnern, wo du, glaube ich, es war eine Quali für irgendwas auf der Insel Irland, also England, irgendwas, also irgendwas in der Quali. Da waren auch Burpees mit drin. Du lagst einfach 2 Minuten da und wolltest dich nicht mehr bewegen. Markus, wie würdest du denn, oder wie gehst du denn so einen Aufbau an für Leute, die sagen, shit, ich habe okay Kraftwerte, ich kann ganz gut mithalten, aber Burpees sind einfach, naja.
Man muss sich dran gewöhnen, sich bewegen zu können und das permanent. Man braucht da wirklich die Grundlagenausdauer und das, da hilft es nicht immer, wie ein Verrückter hohe Intensität zu schrauben und unbedingt irgendwie auf dem Rücken liegen wollen nach dem Workout, sondern ruhige, lange, moderate Einheiten, Mut zur Langsamkeit. Wenn wir uns jetzt das Beispiel vom Marathonläufer nehmen, auch absoluter Ausdauersport, extremer geht's nicht. So ein Marathonläufer, der kommt jetzt auch nicht auf die Idee und läuft jeden Tag einen Marathon, also sportartspezifisch jeden Tag 42 Kilometer. Das wäre irre. Er hat 80% seiner Trainingszeiten lange, ruhige Läufe. Und dann klar macht er auch mal, um das Tempo zu entwickeln, 20% Intervalle. Und genauso muss man es im CrossFit sehen. Verzeihung. Da kann ich nicht jeden Tag genau das machen, was bei einem Wettkampf drankommt. 12 Minuten MRAP, 15 Minuten MRAP, Letter 7 Minuten. Sondern ich muss an den Basics arbeiten. Und da gibt es ja so viele verschiedene Möglichkeiten. EMOM, das ist natürlich auch schnell ja, die Gefahr, dass man zu schnell geht. Man kann Intervalle langsam ausführen, meinetwegen 4 Stationen und davon mache ich 5 Durchgänge und pro Durchgang wechsle ich einfach die Reihenfolge der Übungen. Also da ist auch ganz groß OPEX, so sage ich mal, von dran, früher OPT. Da geht es sehr viel um Pacing. Bei OPEX ist auch ein Klassiker, einmal in der Woche wandern zu gehen. Auch das kann helfen. Was bringt mir denn, wenn ich jetzt hier ein Workout mache mit 400 Meter Laufen und Overhead Squats und ich renne los wie ein Verrückter, die erste Runde klappt gut und dann ab Runde 2 bleibe ich stehen, mache mehrfach Pause und quäle mich da durch. Der Athlet muss erstmal lernen, sich zu bewegen, er muss Schritte sammeln, er kann wandern gehen, er kann schnell spazieren gehen, dann macht man irgendwann lange, leichte Läufe, trainiert Squats, Overhead Squat, macht dann ein paar EMOMs, ein paar Intervalle draus und dann kann der nochmal nach 2 bis 3 Monaten das Workout absolvieren. Aber ziemlich blöd wäre, auf die Idee zu kommen, okay, ich mache jetzt jeden Montag Overhead Squats und das Laufworkout zusammen.
Glaubst du, Leute sind dazu ungeduldig und wollen unbedingt ballern um des Ballerns Willens, ohne sich wirklich Gedanken zu machen?
Ja, das Schwierige ist ja, das geht am Anfang gut, weil das ist was Neues, da entwickelt sich jeder, irgendwie funktioniert das, man kommt da durch, merkt aber dann schon relativ schnell, okay, die Formkurve steigt nicht mehr ganz so schnell nach oben. Man muss da ruhig bleiben. Ist aber auch schwierig, ja, man hat oft den Konkurrenzgedanke und so weiter. Geduld haben. Basics, Basics, Basics. Man muss da auch nicht absolut fancy, krasse Übungen da sich raussuchen, sondern die Basics. Squat, Pull, Press, Core, ruhig atmen. Und dann läuft das. Sieht man natürlich einen großen Trend, durch Instagram auch geschuldet, dass die Übungen immer ausgefallener werden. Dann noch ein Pettiball dazu, dort noch eine Kettlebell, dort noch ein Gummiband und ganz verrückte ja, Trainingspläne. Da frage ich mich immer, was soll das sein? Zirkus? Und dann auch ein Warm-up, was schon eine halbe Stunde geht. Und was soll das denn? Wir haben früher im Verein, wir sind angekommen, haben uns 3 bis 5 Minuten aufs Rad gesetzt, haben mental nochmal im Kopf durchgegangen, okay, heute ist Standreisen dran, dann haben wir noch Push-Press und Front-Squats, das wird heute tough, mental drauf eingestellt. Und dann haben wir damals 2000, 2005 alles mal durchgekreist, Schulterkreisen, Armkreisen, Hüftkreisen, bisschen Knie und Fußgelenke. Und dann ging es an die leere Stange ran und haben wir uns mit der leeren Stange 2-3 Mal warm gemacht und dann nach oben gesteigert.
Da gab es noch nichts mit Foam Rolling und ja. Hypervolt und
ja.
Compex. Und komischerweise sind trotzdem, ich sitze hier, Markus sitzt mir hier gegenüber, die Schulter sieht gut aus, beide Arme sind noch dran und die Beine funktionieren hervorragend.
Ja.
Verblüffend.
Also wir haben uns auf die Basics, auf das Wesentliche konzentriert, haben dann 60 bis 90 Minuten unsere Übung absolviert. Und dann haben wir uns mal ausgehangen, mal ein bisschen vorn übergebeugt, vielleicht mal mit der Faust hinten ein bisschen Rücken massiert und dann ging es nach Hause. Und wir haben alle gut performt. Dann kam natürlich so Marktwirtschaft, Kapitalismus, wir stellen ein günstiges Produkt in China für 1 Euro her und verkaufen es für 30 Euro hier in Europa. Dann kamen die ganzen Leute mit riesen Trainingstaschen an, wurde erstmal ein Lacrosseball rausgeholt.
Schön, Ballista Red, erstmal schön den Lacrosseball in sämtliche Körperöffnungen drücken.
Die Schaumstoffrolle, Gummiband hier, jetzt, wie du schon gesagt hast, diese ganze Massage-Guns und so weiter. Ist schon verrückt, es ist verrückt. Aber es hat sich auch so stark geändert. Damals waren ja in der Langhantel oder in so einem Crossfit-ähnlichen Training wirklich richtige Athleten, die das Wettkampfbasis betrieben haben und jetzt macht das ja gefühlt jeder, die 45-jährige Hausfrau, 50-jährige Manager, alle wollen Athlet sein. Und die haben natürlich jetzt andere Herausforderungen, wenn du das von der Kindheit an auf lernst, du hast die Beweglichkeit, bist noch nicht verkürzt, ist noch gewohnt für dich, auch mal eine Hocke zu setzen oder irgendwo lang zu hangeln. Wenn natürlich jetzt jemand mit 45 ankommt, das letzte Mal vor 20 Jahren sich da irgendwie bewegt hat, klar, mit dem muss man anders herangehen. Und dann kann man solche Tools schon einsetzen. Das muss immer irgendwie im Verhältnis sein. Basics, da investieren. Und ja, klar, man muss auch irgendwie heute bei Instagram eine coole Übung zeigen, um da Likes zu generieren für Sponsoren und so weiter. Ist nicht einfach.
Aber durch eine coole Übung wirst du weniger schnell einen Sponsor kriegen, als wenn du wirklich in die Basics investierst und dann Leistung abliefern kannst.
Ja.
Dazu könnt ihr die Folge mit Boris auschecken. Boris beruft sich auch auf die Basics und Boris ist auch ein sehr guter Athlet in Deutschland. An dieser Stelle.
Boris, da kann ich mich auch noch erinnern, da war ich mal in Hannover. CrossFit Hangover zum Workshop und da war gerade so die Anfangsphase von Boris. Da hat er, glaube ich, ganz stolz 100 gestoßen. Stoßen muss das gewesen sein. War ein kleiner, süßer Junge. Jetzt ist er auch noch dabei. Naja.
Nein, merkt schon, wir sind schon eine Weile dabei, auch OGs im CrossFit, wie man so schön sagt.
Ja, die Anfänger haben wir ja wirklich erlebt, wie das in Deutschland losging mit Crossfit-Workouts im Fitnessstudio, Querfeld, auf der einen Seite ruderst du, dann gehst du durchs Fitnessstudio, machst ein paar Klimmzüge, dann musst du 20 Minuten zurück zur Langhantel, damals Fitness First trainiert, die hatten keine runden Scheiben, sondern so achteckige Scheiben, Man kann nichts droppen, die Leute gucken einen an, was man da macht.
Dann ist das Rudergerät besetzt, wenn da irgendwer drauf sitzt.
Ja.
Herrlich.
Das hat ja irgendwann dann genervt. Dann sind wir ja in den Park gezogen. Das war auch umständlich. Also das war schon krass. Jetzt absolutes
Luxusleben.
Ja.
Jede Box, Duschen, Toiletten, eigene Langhantel im besten Fall. Wahnsinn.
Egal in welcher Stadt du bist, du hast mindestens 2 Boxen. Du kannst die Gewichte fallen lassen. Also ja, hat sich viel getan. Schön zu sehen. Das sieht man ja auch immer mehr in den Fitnessstudio-Ketten, dass da mal jetzt ein Kunstrasen ist oder ein
Schlitten.
Plattform. Also ist schon cool.
Ja, die Entwicklung ist auf jeden Fall positiv in die Richtung hin. Auch gerade mit der Popularität von CrossFit, Gewichtheben und auch Strongman. Ja, um das Ganze abzuschließen, abschließende Worte, Basics.
Ja, zu Basics sehe ich auch ganz klar alles, was ringsherum um das Training ist. Ich kann den tollsten Plan haben, das tollste Mobility-Tool und wunderschön trainieren, aber man muss den Reiz klar setzen und man muss den Reiz auch verarbeiten können. Erste Stelle Schlaf. Für einen Athleten 7,5 Stunden aufwärts. Wir haben früher immer 9 Stunden gepennt, plus noch Powernap mittags. Die Ernährung muss passen. Und der Lifestyle. Ich kann nicht erwarten, wenn ich schon auf Arbeit absolut unter Strom stehe und 50 Stunden arbeite, zu Hause noch der Partner Wünsche äußert, noch ein Kind am Bein,
das Kind noch am Bein zerrt.
Genau, dass ich dann da groß performen kann im Training. Also erstmal Schlaf, Ernährung, Lifestyle und dann kann man im Training da und dort verschiedene Schrauben stellen.
Nachdem man die Basics gelegt hat.
Ja. Bringt jetzt nichts, wenn ich das feinste Proteinpulver habe, abends mir 3 Bier reinstelle. Aber das ist natürlich alles irgendwo monoton, träge, unsexy. Wenn ich natürlich dann voll was crazy, Verrücktes bei Instagram poste, das ist spannend. Aber ob das jetzt zielführend ist, mich schneller zum Ziel bringt, das sei mal dahingestellt.
Das Training eines Athleten, ihr hört das aus Athletensicht hier bei uns im Podcast, nicht unbedingt von mir, aber auch von meinen Gästen, ist halt wirklich, man kann es so sagen, langweilig. Aber ja. Dafür, man investiert halt in dieses, in Anführungsstrichen, langweilige Trainingsleben, um dann später das rauszuholen, was man reinsteckt.
Viele wünschen sich, so ein absoluter Leistungssportler zu sein, aber 95% der Zeit ist man in irgendeiner Kammer, in irgendeiner Halle trainiert, immer wieder das Gleiche. Man ist ja dann schon Spezialist und will in dieser einen Bewegung zur Weltspitze gehören. Und dann hat man mal 5% irgendwo eine Bühne, einen Wettkampf, ein Interview, einen Zeitungsartikel, aber das ist dann auch schon so schnell vergessen. Also Athleten leben, ja, sollte man sich nicht ganz so sonnig vorstellen. Und wenn man dann Beispiele wie Cristiano Ronaldo oder so nimmt, das ist ja ein Bruchteil der Menschheit. Das schafft ja nicht jeder. Das ist ja wirklich super selten. Und dann, ach, das ist auch so interessant, alles immer auf diese eine Karte zu setzen. Man denkt dann mit 18, 19 nicht dran, was ist denn mal später, wenn ich nicht mehr schwere Gewichte hebe. Ja, Sport muss auf alle Fälle sein. Ach, großes Thema.
Aber hättest du irgendwas verändert in deiner Athletenkarriere, wenn du jetzt rückblickend? Ich denke nicht, oder?
Bin absolut dankbar. Bei so einem Vereinsleben entstehen Freundschaften, die weit hinaus über das Sportlerleben noch weiter existieren. Jetzt erst vor kurzem wieder eine Stunde mit Martin Herberg aus Dresden telefoniert. Wir waren damals immer gemeinsam in der Jugend auf dem Trainingslager. man hat dieses Vereinsleben, man lernt im Sport, was bedeutet zu kämpfen, eine Challenge zu haben, an der Challenge auch zu wachsen, man lernt mit Niederlagen umzugehen, man wird schon abgehärtet für das Leben. Und wenn das fehlt, das Vereinsleben oder das Boxleben, was macht dann die Jugend? Im schlimmsten Fall mit der Zigarette und mit dem Bier an der Haltestelle sitzen. Und das wäre echt verschenkt.
Da kommen wir dann wieder zum Austrian Champions Day zurück. Ja? Und Grüße gehen raus an Johnny, an Jonathan Sindel, der meinte, und das ist komplett ehrlich und es war sehr trocken, aber es war ein schönes Zitat, wo wir ihn gefragt haben, Johnny, warum machst du das eigentlich? Naja, ich finde es ganz cool, aber so richtig Spaß macht es mir nicht, aber ich könnte halt auch sitzen und Crack rauchen und das wäre beschissener. Mhm. Und genau so ist es zu sehen.
Ja, Sport formt einen, man wächst daran. Körperlich. Ja, und klar, ganz klar gesundheitsfördernd, wenn man dann nicht mehr den extremen Leistungssport macht, auf alle Fälle. Es prägt einen. Und so wie man dann im Sport gelernt hat zu kämpfen, kann man auch in allen anderen Lagen, beruflich, wo auch immer, kämpfen.
Super, das nehmen wir als Abschluss. Markus, ich danke dir, dass ich hier sein darf. Und danke für die geile Folge.
War eine schöne Sache, haben ganz schön lang gequatscht. Aber ja, coole Sache. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg mit eurem Podcast, mit dem Projekt Kraftclub in Magdeburg. Bei den zwei, Maya und Dome, unbedingt mal vorbeischauen. Die sind richtig jung und wild. Da merkt man, da die zwei wollen vorankommen. Haben so viele Projekte, Online-Coaching, Coaching vor Ort, Podcast jetzt. Also das beeindruckt mich immer wieder. Richtig gute Sache.
Danke, Markus. Und wenn ihr bessere Technik im Gewicht heben wollt und stärker werden wollt in eurer Offseason für CrossFit oder fürs Gewichtheben, dann meldet ihr euch bei Markus und habt einen Call mit ihm.
Let's do this! Yeah!